Er folgte ihr mit verlangenden Blicken. So lange schon auf der rastlosen Suche, bis er sie endlich wiedergefunden hatte. Manchmal schon hatte er geglaubt, nie ans Ziel zu gelangen. Diese blonden Haare, ihre Augen, welche ihm den Weg zu ihrer Seele wiesen, und ihre Furcht, die sie selbst nicht begriff. Aber er wusste, woraus sie geboren war. Und heute war ihr die Angst mit ihm begegnet. Im Schatten der Menschen, die zielstrebig noch die letzten Besorgungen des Tages verrichteten, passte er seine Schritte den ihrigen an, bis sie in einem hübschen Dreifamilienhaus am Ende einer Sackgasse verschwand. Er beobachtete, wie sie in ihrer Wohnung im zweiten Stock des Hauses ein Fenster öffnete und die untergehende Abendsonne ihr Gesicht wärmte. Dann verschmolz die hereinbrechende Dunkelheit eines Sommerabends mit ihm und dem gemeinsamen Geheimnis. Freitag, noch am frühen Vormittag. Kommissar Anderlech starrte blicklos auf die verbrannte Karikatur eines Menschen vor sich. Er vermochte nicht einmal mehr zu sagen, ob es sich dabei um einen Erwachsenen oder ein Kind handelte, weil die Gestalt durch das Feuer derart verkrümmt und zusammengezogen worden war, dass man die Menschen dahinter nur noch dunkel erahnen konnte. Eine Wandergruppe hatte die grausig verbrannte Leiche heute früh gefunden und die Polizei gerufen. Das Entsetzen stand ihnen noch immer tief ins Gesicht geschrieben und Anderlech konnte es ihnen, weiß Gott, nicht verdenken. Was ihn so schockierte, war der Umstand, dass es sich um eine inszenierte Verbrennung zu handeln schien. Zumindest sah der hier vorliegende Tatbestand ganz danach aus. Die Spurensicherung war in ihren weißen Schutzgewändern emsig dabei, alles in einem weiten Umkreis des Tatortes penibel zu sammeln und in kleinen Plastiktütchen zu sichern. Bevor ihm nicht darüber und vor allem über die anstehenden gerichtsmedizinischen Untersuchungen erste Ergebnisse auf den Schreibtisch kamen, war er letztlich zur Untätigkeit verdammt. Überhaupt war es nur ein Zufall gewesen, dass hier beinahe schon am Ende der Welt Wanderer unterwegs gewesen waren und die Leiche gefunden hatten. Es war ein eher unzugängliches Gelände in den Schachten, mitten in einer schier unendlichen Seen- und Moorlandschaft und dichten Wäldern, das normale Touristen eigentlich lieber mieden, weil es weit abseits aller Wanderwege gelegen war. Diese Wandergruppe jedoch hatte ein Überlebenstrainingsseminar im Bayerischen Wald gebucht gehabt, war deshalb hier in aller Herrgottsfrühe gelandet. Und nun das. Anderlech ließ seine Augen über den heruntergebrannten Holzhaufen wandern, als er plötzlich stutzte. Zwischen Asche und unvollständig verbrannten Holzresten schimmerte da irgendetwas Helles hindurch. Er bückte sich und schob vorsichtig alles beiseite, bis ein kleines goldenes Kreuz sichtbar wurde. Er zog sich Handschuhe über und ließ es in einen der kleinen durchsichtigen Beutel fallen. Dann betrachtete er es genauer. Offensichtlich war es von einer Kette abgerissen worden oder diese war mitverbrannt. Als feine Gravur waren die Initialen E.T. zu sehen. »Hey Richard, hier, schau doch mal!« Der so Gerufene drehte sich zu Anderlech um und grinste übers ganze Gesicht. »Vielleicht solltest du doch zu uns überwechseln. Irgendwas findest du ja immer, was wir übersehen haben. Vielleicht hilft uns das ja weiter.« Anderlech reichte ihm den Beutel und fuhr sich müde übers Gesicht. »Ja, vielleicht sollte ich das. Irgendwie ist mein Teil des Jobs entsetzlich deprimierend. Wer macht denn sowas? Das sind doch kranke Hirne, Menschenskind.« Richard klopfte ihm verständnisvoll auf die Schulter. »Du wirst ihn finden. Ich kenne dich schließlich. Sag mal, habe ich gerade ihn gesagt? Komisch, dass man bei sowas immer an einen Mann denkt. Ein Hoch auf das Vorurteil. Aber mal im Ernst, könnte so etwas wirklich eine Frau durchziehen? Ich meine, rein kräftemäßig. Der oder diejenige wird sich doch höllisch gewehrt haben. Und selbst wenn die Person betäubt gewesen sein sollte, dann musst du sie ja erst einmal auf einen solch hohen Scheiterhaufen schaffen können. Ganz zu schweigen von diesem großen, schweren Pfahl, an den sie festgebunden war. Ist es denkbar, dass eine Frau so einen riesigen Holzpfosten schleppen und aufstellen kann und dann noch das Gewicht eines betäubten Menschen hochhieft? Anderlech nickte schweigend. Dann zog er die Schultern hoch, drehte sich um und ging auf den kleinen Geländewagen zu, den ihm der Führer der Wandergruppe zuvor organisiert hatte, um nicht mit seinem eigenen Auto im morastigen Boden stecken zu bleiben. Er stieg in das Fahrzeug ein, tauschte es am Forstamt wieder gegen seinen eigenen dort abgestellten Wagen und machte sich vorsichtig auf die Rückfahrt ins Kommissariat. Samstag früh. Der Wecker schrillte und Lisa fuhr schlaftrunken in die Höhe. Nach einem Blick auf die Uhrzeit ließ sie sich mürrisch in die Kissen zurücksinken. Menschenskind, 7 Uhr früh und das an einem Samstag. Aber es war ja ihr eigener Vorschlag gewesen und immerhin hatte Fritz ihr versprochen, dabei zu sein. Zunächst hatte sie ja versucht, Anita telefonisch zu erreichen. Erst als ihr das auch nach mehreren Versuchen nicht gelungen war, hatte sie sich an Fritz gewandt. Ihre Erleichterung, als sie dann seine Antwort gelesen hatte, in der er ihr seine Begleitung für den morgigen Hausbesuch zugesichert hatte, war grenzenlos gewesen. Komisch, ich bin doch sonst kein solcher Hasenfuß, hatte sie noch gedacht. Aber das wohlige, beschützende Gefühl war so beglückend gewesen, dass sie jeden anderen Gedanken einfach hatte beiseite schieben können. Und so hatte sie auch gut durchgeschlafen und nicht einmal die Träume, die ihr sonst immer wieder einmal schreckliche Nächte bereiteten, waren aufgetaucht. Überhaupt diese fürchterlichen Träume. So irreal und deutlich gleichzeitig. Dennoch konnte sie sie nicht in Worte fassen. Es waren Träume, die scheinbar nur aus Gefühlen und Hitze zu bestehen schienen, aber selbst irgendwie keine Bilder hatten. Zumindest konnte sie sich morgens nie an irgendwelche konkreten Bilder erinnern, aber eine lähmende Angst bestimmte ihr Erwachen. Erst die morgendliche kalte Dusche spülte ihr dann das innere Panikgefühl von der Seele. Gestern war es ihr zum ersten Mal passiert, dass dieses beklemmende Angstgefühl mitten am helllichten Tag in ihr aufgestiegen war. Und das hatte sie zusätzlich tief verstört. Erst nachdem sie Fritz um Unterstützung gebeten und er sie ihr sofort zugesagt hatte, war dieses Gefühl gewichen. Lisa kroch aus ihrem durchschwitzten Bett. Am offenen Fenster atmete sie tief durch und spürte bereits das erste warme Vorgefühl des sich entfaltenden, heißen Sommertages. Wie sie diese frühmorgendliche Erwartung von Sommerhitze liebte. Diese Verheißung von Licht und Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit der Natur, die ihren Widerhall in ihrem Innersten fand. Die Sonne vertrieb die düstere Stimmung des gestrigen Tages und nachdem sie eiskalt geduscht hatte, zog sie ein buntes Sommerkleid an, welches sie ganz besonders liebte. Ihre blonden, langen Haare unterstrichen zudem die leichte Duftigkeit ihrer äußerst aparten Erscheinung. Sie setzte sich mit einer Tasse Kaffee ans Fenster, griff nach dem Telefon und versuchte erneut, ihre Kollegin Anita anzurufen. Wieder und wieder läutete es langgezogen im Hörer, aber niemand hob ab. Seltsam, murmelte sie vor sich hin. Sie müsste doch um diese Uhrzeit daheim sein. Irgendwann sprang, wie schon gestern den ganzen Abend über, der Anrufbeantworter an und die Stimme ihrer Kollegin drang an ihr Ohr. Wer auch immer ihr seid, ihr müsst warten, bis ich wieder zu Hause bin. Wenn es wichtig ist, dann sprecht jetzt. Ihr könnt es aber auch einfach lassen. Anita. Hallo Anita, ich bin es Lisa. Sag mal, wo treibst du dich denn bloß herum? Naja, es ist nicht so wichtig. Ich erzähle es dir dann am Montag in der Arbeit. Sie stellte ihre Kaffeetasse in die Spüle ihrer kleinen Küche und betrachtete sich ein letztes Mal im Garderobenspiegel. Dann schlüpfte sie in ihre bequemen Ballerinaschuhe, nahm Handtasche und Türschlüssel und verließ ihre Wohnung. Nichts ahnend, dass bereits seit ihrem Aufwachen unablässig ein Augenpaar auf sie gerichtet war. Samstag früh im Kommissariat. Anderlecht saß an diesem Samstag bereits seit 6 Uhr in der Frühe in seinem Büro, wie das bei einem neuen Fall bei ihm immer der Fall war. Die Gerichtsmedizin hatte den ganzen Freitag und auch die darauffolgende Nacht durchgearbeitet, wohl wissend, wie sehr der Kommissar auf erste Ergebnisse brannte, um überhaupt irgendeinen Handlungsansatz zu haben. Noch konnte er weder sagen, ob es sich bei der Leiche um eine Frau oder einen Mann handelte, noch zu welchem Zeitpunkt das Feuer ungefähr gebrannt hatte. In düstere Gedanken versunken, nippte er an seinem kalt gewordenen Kaffee und verzog angewidert das Gesicht. Da klopfte es und beinahe im selben Augenblick öffnete sich seine Bürotür. Im Türrahmen stand mit zufriedenem Gesicht die zuständige Gerichtsmedizinerin. »Guten Morgen, Paul. Ich habe erste Erkenntnisse für dich.« »Halleluja, Gott sei Dank, Sonja. Ich sitze hier wie auf Kohlen und scharre mit den Hufen. Mann oder Frau? Es handelt sich um eine jüngere Frau, ich schätze mal so zwischen 20 und 35 Jahren. Größe und Struktur der Knochen lassen das mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten. Eine DNA-Analyse wird uns darüber noch letzte hundertprozentige Gewissheit geben, wird aber noch einige Tage dauern. Und gestorben ist sie vermutlich irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Aschenrückstände, Zustand und Überreste des nicht vollständig verbrannten Holzes, sowie auch der toten Käfer und andere Insekten, die durch die sich im Umkreis ausgebreitete extreme Hitze des Feuers sekundär zu Tode gekommen sind, grenzen den Tatzeitpunkt auf irgendwann in dieser Nacht ein. Und wir müssen wohl leider davon ausgehen, dass sie ganz offensichtlich bei lebendigem Leib verbrannt worden ist. Ihre Knochen zeigen zumindest keinerlei Spuren äußerer Gewalt. Natürlich kann ich Gift oder sonst wie geartete Betäubungssubstanzen nicht ausschließen, da es nicht mehr zu rekapitulieren ist. Der Zustand der Leiche lässt dahingehend die Untersuchungen leider nicht mehr zu. Deshalb kann ich dir auch nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob sie da bei vollem Bewusstsein war oder nicht, als man sie verbrannte. Der Kommissar blickte sein Gegenüber erschüttert an. Meine Güte, hast du deinen Beruf nicht auch in solchen Momenten? Ich kann nur hoffen, dass es sozusagen nur eine reine Beziehungstat war und es sich hier nicht um einen beginnenden Serien- oder Ritualmörder handelt. Aber diese inszenierte Verbrennung gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Danke, Sonja. Die Gerichtsmedizinerin nickte schweigend. Wenn ich etwas Neues weiß, melde ich mich bei dir. Aber jetzt braucht meine Mannschaft und ich erstmal eine Mütze Schlaf. Damit verschwand sie aus Anderlechs Blickfeld und ließ einen müde und resigniert wirkenden Kommissar zurück. Er griff nach dem Telefonhörer und ließ sich mit der Vermisstenstelle verbinden. »Hallo, Herr Schüssler. Sagen Sie, haben Sie vielleicht gestern oder die letzten Tage eine Vermisstenmeldung über eine Frau so zwischen 25 und 35 Jahren hereinbekommen?« »Ja? Moment, ich schreibe es mir nur schnell auf. Anita Bauer, Feldstraße 9. Gerade eben erst gemeldet von ihrem Freund Alex Schwarz, wohnhaft Moorgasse 1. Und seit wann?« »Seit Donnerstagabend abgängig.« »Alles klar. Und sonst keine Meldungen?« »Okay. Vielen Dank, auf Wiederhören.« Der Kommissar rieb sich nachdenklich den Nacken. Ein erster Ansatz? Vielleicht. Aber zumindest etwas, was er endlich jetzt gleich unternehmen konnte. Den Freund befragen und sich aus der Wohnung der Vermissten mittels ihrer Haar- oder Zahnbürste eine DNA-Probe beschaffen. Man würde sehen, was ein DNA-Abgleich bringen würde. Vielleicht hatte er ja auch einmal ein bisschen Glück. Welch zynisches Wort in diesem Zusammenhang. Aber er hatte sich schon lange an diese Art des Zynismus gewöhnt. Er machte so vieles erst erträglich. Anderlecht stand auf, um sich auf den Weg zu machen, als Richard atemlos hereingestürzt kam. »Mensch, Paul, ich habe gerade erfahren, dass in dem Schachtengebiet fast flächendeckend Videofallen installiert sind. Ich glaube, dass sie wegen der Beobachtung von Luchsen aufgebaut wurden. Wenn wir Glück haben...« Anderlecht hob elektrisiert den Kopf. »Menschenskinder, vielleicht. Vielleicht war ja der Mörder darauf zu sehen.« Sofort griff er nach dem Telefon und ließ sich mit der zuständigen Stelle verbinden. Doch je länger sein Gespräch andauerte, desto enttäuschter blickte er drein. Er beendete das Telefonat. »Tja, da kann man nichts machen. Ich hätte gehofft, naja. Auf jeden Fall nochmal danke, auf Wiederhören.« Richard, der Paul die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, sah ihn gespannt an, obwohl ihm die letzten Worte bereits angedeutet hatten, dass ihn eine Enttäuschung erwartete. Und Paul bestätigte ihm seine Vermutung sofort. »Die Kameras sind wegen irgendeines technischen Defekts, vielleicht auch Sabotage, schon seit Tagen ausgefallen. Und es ist Ihnen leider auch nicht möglich, den Schaden in den nächsten Wochen zu beheben. Sagen Sie, Mist. Aber es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Also alles wieder auf Anfang. Tut mir leid, Richard.« »Mir auch, Paul. Verdammt schade. Aber du kriegst ihn auch so, ganz bestimmt.« Damit ging er und ließ Anderlecht allein zurück.